Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing.
Herzlich willkommen zu der 25. Folge vom Game Changer, der Fußball Podcast. Heute ein bisschen in einer anderen Zusammensetzung. Erstens mal nehmen wir am Samstag schon auf und dir werden die Folge am Montag erst hören. Und zweitens sind wir heute zu zweit. Der Walle ist schon in seinen wohlverdienten Ferien. Wir sind virtuell am Aufnehmen. Wir, das sind ich, Till und der Linus. Ciao, Linus.
Salut, Till. Freut mich.
So, Weihnachtszeit, wie geht's dir?
Hey, ganz gut, ganz gut. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch sehr auf die Ferien. Wie geht's dir?
Hey, auch gut. Ich arbeite zwar noch Montag, Dienstag, aber sonst eigentlich schon alles ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Der Jahresendstress ist eigentlich größtenteils vorbeigeschäftlich und jetzt kann man sich da auf die letzte Woche im Jahr freuen, eigentlich, würde ich sagen.
Sehr nice, sehr nice. Wenn wir gerade über Weihnachtszeit reden, so eine Frucht, die ich immer und Weihnachtszeit gerne esse, ist Litschi. Und ist dir schon mal aufgefallen, wie verschieden gross Litschi-Kerne können sein? Die können so mega gross sein oder mega klein. Amix sind sie kaum vorhanden, kannst du die ganze Frucht komplett essen. Es ist recht wild. Ist mir noch nie so aufgefallen wie das Jahr.
Hey, ich bin irgendwie so ein bisschen, willst du auf irgendetwas raus? Oder ist es wirklich so eine ernsthafte Frage? Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, ob ich jemals in meinem Leben schon mal Litschi gegessen habe. Kommt jetzt irgendwie noch ein Fußball-Ding raus? Oder
ist es einfach... Müsste jetzt, glaube ich, etwas erzwingen, oder? Aber weißt du, bei vielen Clubs in der Super League, die Saison nicht so recht was rauskommt, ist glaube ich mit dem Litschi-Kern. Aber nein, es ist mir wirklich nur gerade heute wieder aufgefallen. Ich habe ein paar Litschi gegessen und dann, ja. Aber gut, in dem Fall, wenn du nicht im Litschi-Game so drin bist, dann, ja, hey, dann ist es natürlich schwierig.
Im Litschi-Game, glaube ich, ein absoluter Noob. Ich habe keine Ahnung, wirklich. Weiss nicht, ob mich das jetzt mega bloßstellt und jetzt alle denken, was? Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal. Doch, das ist das Zackige, oder? Also so.
Ja, so recht klein.
Ja, ja, okay. Ja, ja. Nein. muss ich leider, kann ich nicht gross mitreden. Aber hey, wenn ich mal das mache, würde ich mich sicher darauf achten.
Ey, gönn dir mal, gerade jetzt kriegt sie überall und auf keinen Fall eingelegte kaufen, sondern die richtigen. Aber ja, kann ich sehr empfehlen. Aber wenn wir in dem Fall nicht so über das Litschi-Game reden können, dann reden wir nachher über andere Games, vielleicht noch im Verlauf von dem Podcast. Aber zuerst hätte ich gesagt, wir fangen an mit ein bisschen aufholen, was die letzte Woche passiert ist. Weil auch wenn nicht mehr geshootet worden ist, sind jetzt doch noch einige News rausgekommen, vor allem seit dem Trainer. Du hast es mehrfach schon geholt, Mancherati und Saric, beide weg.
Ja, es ist ein bisschen erwartbar gewesen, aber irgendwie gleich jetzt recht schnell gegangen. Bei den beiden. Ja, wie gesagt, überraschen tut es mich nicht. Es sind jetzt die zwei Mannschaften, die in den letzten Wochen die Formkurve am meisten nach unten gezeigt hat. Und bei Iverdon haben sie auch die Fans massiv gefordert, schon länger. Da ist man vielleicht mit diesem Druck jetzt auch erlegen. Und bei Vinti, der ja grundsätzlich eher so ein bisschen eine Wohlfühloase ist, hat man einfach, glaube ich, auch das Resultat, also wie hat das gesagt, der Totomat lügt halt nicht. Entsprechend müssen reagieren. Aber ja, jetzt nicht ein mega Hot Take, aber eben eher erwartbar, aus meiner Sicht.
Ja, wahrscheinlich schon bei beiden, sowohl bei Iverdon als bei Winterthur, ja, gewissermaßen erwartbar. Jetzt ist natürlich die Frage, wer dort kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, hast du schon ein bisschen was vernommen, was für Namen da im Spiel sind?
Hey, bei Iverdon wenig. Bei Vinti einfach, dass sie sich natürlich den Patrick Rahmen zurückwünschen, was sie ja letzte Saison trainiert hat und auch erfolgreich trainiert hat. der hat halt noch einen laufenden Vertrag bei IB, wenn es mir recht ist. Und ist jetzt, glaube ich, nicht so, also wenn man denen im Bericht kann glauben, gell, aber nicht so massiv scharf drauf, wieder zu Vinti zurück. Ist eher richtig, ja, sage ich, in Anführungszeichen, grössere Aufgaben am Schauen. Aber entschieden ist einmal noch nichts. Ich habe vorhin gerade noch mal geschaut. Da wird man sich in dem Fall nach Weihnachten wahrscheinlich, also hoffentlich auch, irgendwie etwas überlegen, weil Anfang Januar, teilweise sogar vor Silvester schon, ist ja schon wieder Trainingsstart. Und da muss man langsam ein bisschen Gas geben, dass der Trainer dann auch die Sachen schon kann irgendwie implementieren kann, die er vorhat für die Rückrunde.
Ja, und ich denke, je früher man halt den Trainer schon vorstellen kann, desto mehr Zeit bleibt dem neuen Trainer, um eben die neue Idee ein bisschen einbringen, um auch das Team finden und in der Rückrunde dann beim Start schon wieder parat sein.
Genau, ja. Ja, und eine weitere News, wo auch, sag ich, schon diskutiert worden ist, aber jetzt quasi die Entscheidung vom Club draussen ist, ist beim Meister, beim BSC Young Boys, Giorgio Contini, aktueller Co-Trainer von Murat Yakin in der Nazi, übernimmt IB mit einem 2,5-Jahres-Vertrag. Und ich bin sehr gespannt, was du von dem haltest, von dem Move.
Hey, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, muss ich sagen. Also, obwohl der Contini schon länger, also es ist immer wieder mal so ein bisschen durchgesickert, dass er gerne wieder eine Chefrolle würde übernehmen. Ist ja auch klar, dass quasi Co-Trainer bei der Nazi jetzt nicht der Job ist, den du noch über Jahre wirst machen. Und ja, irgendwie trotzdem, weiß nicht, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt für IB tatsächlich. Aber find's noch spannend, das ist eine weitere Station für Contini. Also der hat schon die halbe Super League durch. Ich glaube, die fünfte Station, wenn es mir recht ist.
Vaduz, St. Gallen, GC, Lausanne und IB. Ja, fünf. Ja. Fünfte Station. Ja. Wenn ich jetzt sogar alle im Kopf habe.
Ja, ja. Und bei Vaduz habe ich gefunden, hat er immer eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Das ist auch recht lang gesehen. Ich glaube, 4 oder 5 Jahre. Dann zu St. Gallen mäßig langes Stint dort und dann Lausanne auch noch mal länger, glaube 3 Jahre. Und ja, also ich mehr oder wirklich bei Vaduz und Lausanne finde ich jetzt besser passt als bei St. Gallen und GC, aber das ist mehr so gefühlsmäßig, jetzt nicht da zum das belegen, zahlenmäßig. Aber ja, jetzt mal schauen, wie das bei IB wird. Ich finde es eigentlich so ein bisschen komisch, einfach, aber das ist Geschäft und das ist gerade in der Super League auch so, wenn quasi ein Trainer so viele verschiedene Stationen irgendwie durchmacht. Ich weiß nicht. Das ist für mich so ein bisschen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe mit ein paar Kollegen geredet. Wir haben so vom Studium ein Krüppli, was St. Gallen-Fans drin hat, was GC-Fans drin hat, was IB-Fans drin hat. Und ich hatte, ja, also haben wir natürlich diskutiert in dieser Gruppe. Und ich glaube, bei St. Gallen, also ich habe jetzt auch nicht gross nochmal recherchiert, aber bei St. Gallen ist, glaube ich, so die einzige Station jetzt von diesen Super League-Vereinen, die wir gesagt haben, wo man jetzt nicht so mega erfolgreich kann beschreiben kann, im Sinne von, dort ist, glaube ich, aber auch vom Verein her noch recht turbulent gewesen. Mit Lausanne und mit Vaduz ist er schon aufgestiegen. Und bei GC hat er, glaube ich, auch einigermaßen guten Job gemacht und ist dann am Schluss von sich aus gegangen, weil ja um GC mit dem Besitzerwechsel und so, glaube ich, recht, ja, ein bisschen unsicher war und ihm wahrscheinlich einfach auf den Sack gegangen ist. Und dann gegangen ist im Sommer von sich aus. Ich glaube, er hat irgendwie schlussendlich schon in der Super League immer einigermaßen guten Job gemacht. Aber was mich so ein bisschen, ja, nicht zweifeln, aber so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein mega Goldtransfer oder so. Wieso sage ich das? Weil ich habe das Gefühl, IB hat ihn vor allem wegen der Nazi geholt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie Palmares in der Super League dazu geführt hat, dass IB findet, ja, das ist jetzt der, der uns da soll unten rausholen und in Zukunft bringen und so, sondern eher, dass man jetzt so gut über ihn redet in der Nazi. Und das kann ich irgendwie wieso nicht ganz beurteilen. Weißt, ich habe die Berichte auch alle gelesen, dass es eine super Ergänzung ist vom Muri. Aber irgendwie so, weiss man denn in der Öffentlichkeit oder weiss IB wirklich, welche Anteile Contini jetzt an dieser erfolgreichen EMK hat? Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Wohlfühlstimmung, wo man sich so ein bisschen holen will mit dem Contini vielleicht. Weil das ist ja so der Vibe, den er in der Nazi auch gegeben hat. Oder auch so ein bisschen der Typ oder Co-Trainer, so noch an der Mannschaft, sympathische Interviews, also weißt du, so ein bisschen nahbarer Typ auch. Von dem her, ja, also wirklich sehr schwer zu beurteilen, was kommt von ihm, was für Ideen sind da. Es ist für mich auch so ein bisschen, also für mich vom Gefühl her eher so ein bisschen ein Vibe-Transfer, weil eben, wie du es gesagt hast, Stationen vor in der Super League sind ja eher so ein bisschen Underdog-Teams gesehen. Mhm. Und bei IB ist ja jetzt nicht der Anspruch, sie aus dem Keller wieder rauszuholen, so um sie dort rausholen, sondern zum Meister werden. Also ich nehme an, das ist weiterhin der Anspruch, wo IB hat und muss haben, zum Zoberst mitspielen. Und da hat der Contini halt bisher noch nie zeigen, weil er die Chance vielleicht auch nicht gehabt hat, dass er der richtige Trainer ist, zum den Titel zu gewinnen. Oder? Und ich denke, das wird für ihn jetzt auch die grosse Herausforderung sein, aber sicher auch eine gute Chance.
Ja, also ich meine eben, ein 2,5-Jahres-Vertrag. Also ich nehme an, vielleicht nicht öffentlich, aber intern wird man sich bei IB vielleicht auch zu Recht auch für das halbe Jahr jetzt noch gewisse Sachen ausrechnen. Es sind nur 8 Punkte auf die Spitze. Aber halt, also, wie letzte Folge auch gesagt, 8 Vereine. Ja, sorry.
Ja, nein, eben, also ich bin da noch wie vor der Meinung, dass wir IB nicht so abschreiben. Ja.
Ja, ich auch nicht, aber irgendwie, ich sehe es nicht, das habe ich in der letzten Folge gesagt. Also nicht, weil sie es nicht können, sondern weil einfach sehr viel muss zusammenpassen. Nicht nur bei sich selber, also klar, sie, die Heimspiel gewinnen sie, auswärts performen sie gar nicht im Moment. Es sind 8 Vereine. Wenn ein Verein oder 2 Vereine von diesen 8 irgendwie konstanter wird, dann wird es einfach schwierig, weil ja, vorne nehmen sie sich, das hast ja du auch gesagt in der letzten Folge, nehmen sie sich schon die Punkte weg. Aber ja, ich glaube, es muss sehr viel zusammenpassen. Aber auf was ich eigentlich raus will, das halbe Jahr wird man sich jetzt vielleicht nicht so die allergrössten Ziele setzen. Ich nehme an, es wird heissen, offiziell wird es heissen, hey, sicher die oberen 6, sicher international nächste Saison. Aber ja, genau das, was du sagst, ist die nächsten 2 Jahre dann vom Vertrag. Also ab nächster Saison wird IB müssen kommunizieren, dass man eigentlich will Meister werden. Mit dem Kader, mit dem Budget auch, wo man jetzt mit der Champions League auch gut Geld reingeholt hat. Und ja, ob das der Contini kann, das wird sich zeigen. Und ich bin wirklich einfach so ein bisschen, eben, ich bleibe immer bei dieser Nazi hängen. Ich weiss nicht, ob man vielleicht übertrieben gesagt, neben Murat Yakin schnell mal noch gut oder besser aussieht, wie man tatsächlich ist. Aber ich bin gespannt, wie das wird. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt erwarten würde von einem Contini. Aber er ist sicher ein Fachmann, das ist klar. Ich weiss auch nicht, wer sonst noch im Gespräch war, wer sonst noch Bock hatte auf das doch ein bisschen turbulente IB im Moment.
Ja, es ist ja nicht viel durchgesickert, habe ich das Gefühl gehabt. Und ja, beim Contini, es ist schwierig, zum irgendwie jetzt hier Prognosen zu machen. Wir werden im Januar noch ein bisschen vorausschauen auf die Rückrunde und vielleicht weiss man dann schon ein bisschen mehr, vielleicht ja, ein bisschen mehr Stimmen aus Bern schon dazu, weil so Trainings gesehen sind und so weiter. Aber auf die Situation jetzt ist es schwierig, zum das einschätzen, weil er jetzt halt nicht mehr im Club Fußball tätig war in letzter Zeit. Und ich glaube, es wird sehr spannend zum Verfolgen sein. Ich habe noch einen interessanten Artikel gelesen in der Berner Zeitung, wenn es mir recht ist, wo so ein bisschen am Team von IB momentan bemängelt haben, dass es an Identifikationsfiguren und Leader fehlt. Und dass ja vielleicht auch darum in der Winterpause noch der ein oder andere Transfer keine schlechte Idee war. Die haben auch ein bisschen die Transferpolitik kritisiert, was wir ja auch schon gemacht haben, früher in der Saison. Und ich glaube, auch da wird es spannend sein, zum schauen, was da noch passiert bis zu Rückrundenstart. Und ja, zum dann sehen, was für ein Team IB tatsächlich oder der Contini dann kann auf den Platz schicken im ersten Rückrundenspiel.
In dem Fall sicher auch gut, finde ich, von IB, wenn sie sich entschieden haben, dass sie das machen, dass sie nicht mit dem Joel Magnin in die Rückrunde gehen, dass sie es jetzt so früh kommuniziert haben, eben im Gegensatz zu Yverdon und Vinti, wo die Spieler jetzt in der Ferien sind und nicht wissen, wer der neue Trainer wird, was das neue System ist, was die Einstellungen sind und so. Und bei IB gut. Ist es klar, ich glaube, sie,
Ich muss schnell rein. Ich meine, ich weiß nicht, es spielt eine Rolle für einen Spieler, aber jetzt geht Heiligabend Weihnachten feiern mit der Familie und er schon weiss, ob er im Training in, keine Ahnung, 4-5 Tage ein neues System kriegt oder neue Trainer. Ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant, ob die jetzt das gerade vor Weihnachten oder dann nachher rausgehen.
Ich sage, es schadet einfach nicht. Also ich sehe es, ja, du hast recht, es ist vielleicht nicht das Zentralste, aber irgendwie, es schadet nicht, genug zu früh zu kommunizieren. Ich meine, Contini wird jetzt sicher schon mit gewissen Leadern einen Austausch gehabt haben, mit gewissen Spielern und so. Und Yverdon und Vinti wahrscheinlich nicht. Also schade kann es nicht. Vielleicht ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn Vinti am 27. erst weiss, wer der Trainer ist. Aber ich finde es schade, kann es nicht, das genug früh zu kommunizieren. Auch für die Fans, auch für das Umfeld und so. Ein bisschen Sicherheit, Planungssicherheit haben. Aber
da stimme ich da schon zu. Aber ich meine, IBE hat natürlich jetzt auch einen Moment Zeit gehabt, um da jemanden zu finden und hätten das darum auch ja, dementsprechend gut timen können nach dem Ende von der Vorrunde, währenddem ja bei Yverdon und Winterthur Trainer ja erst gerade entlassen worden sind. Also, dass du auch noch ein paar Tage braucht, bis du eine Lösung gefunden wird, ist auch klar. Also, auf das
im Sinne von, wenn es der Till Kaller vom Game Changer ja, schon sagt, dass Winti und Yverdon ihre Trainer sollten entlassen oder werden entlassen, wenn sie da nicht irgendwie schon ein bisschen Plan in der Hinterhand hatten, dann haben sie ihren Job nicht gemacht. Aber ja, ich weiss, was du meinst. Es ist sicher kurzfristiger.
Ja, fairer Punkt.
Ja, ich glaube, IBE fängt am 28. schon an mit Trainieren. Also, das ist schon in einer Woche. Aber ja, gut, vielleicht das noch so zu der aktuellen News aus der Super League. Ich glaube, du hast es auch schon erwähnt. So, wir haben in der letzten Folge ja auch schon ein bisschen zurückgeschaut, auf die Women's Super League, auf die Männer Super League, Fazit von der einzelnen Vereine, von den Tabellen und so. Ich glaube, jetzt ist es gleich auch schon ein bisschen mehr wie eine Woche her. Jetzt von gross nochmal zurückschauen, bringt es glaube ich nicht mega, aber eben, wir haben, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf Instagram ja auch unseren Plan für die nächste Woche rausgeben. Wir werden jetzt nach dieser Folge eine Woche Pause machen. Also am 30. kommt keine Folge. Aber dann am 6. Januar und am 13. Januar sind wir und ab dann auch wieder jeden Montag hier. Und dann werden wir auch Zeit haben, zum Vorausschauen, Prognosen tätigen für die Rückrunde, vielleicht erste Testspiele oder so, weiss doch auch nicht, Transfers von der Super League anschauen. Und darum vielleicht noch als Letztes von der Super League, bevor wir dann ja, ein bisschen eine offenere Folge haben wahrscheinlich. Es ist noch international gespielt worden unter der Woche. Also zwei Vereine aus der Super League.
Ja, voll. Lugano und St. Gallen. Und das hat natürlich auch noch einen Impact auf die Rückrunde. Also erstens mal Lugano, wo sich direkt qualifiziert für das Achtelfinale. Ich glaube, das ist natürlich mega cool für Lugano und da sparen sie sich dann auch nochmal zwei Spiele in dieser Zwischenrunde oder 16-Finale, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen. Also das ist sicher eine sehr coole Geschichte für Lugano, auch wenn man den Sieg verpasst hat in dem letzten Match, aber ich glaube, die können sehr zufrieden in die Winterpause gehen mit dem Spiel. Und St. Gallen seinerseits, wo sich damals sehr gut verkauft hat, habe ich gefunden, zum Abschluss gegen Heidenheim. Und ja, aber halt leider ausgeschieden ist. Immerhin fällt dort eine Doppelbelastung weg in der Rückrunde, kann man sagen.
Ja, ich glaube auch, also bei Lugano ist es sicher ein bisschen schade, dass sie diesen Sieg nicht geholt haben, wegen Koeffizient. Und schlussendlich wären sie dann Zweiter gewesen, hinter einem makellosen Chelsea, wo jedes Spiel in der top besetzten Conference League gewonnen hat. aber sie sind ja direkt weiter und ich habe jetzt mal, sie haben schon so eine Art Auslosung gemacht von, also sie wissen jetzt schon vier Gegner, also sie wissen, welche von vier Gegnern sie haben in diesem Achtelfinale und das sind drei zypriotische Vereine und ich glaube ein tschechischer und ich glaube gegen alle vier müsste man sich sicher nicht verstecken als Lugano und dementsprechend ist es recht realistisch, dass dort wirklich noch ein guter Marsch weiter möglich ist von Lugano. Also, ich meine, vor zwei, drei Jahren ist der FCB bis ins Halbfinale gekommen von der Conference League. Hey, es war mega cool für die Schweiz, für Lugano, wenn sie das auch könnten machen. Und wie du es auch schon gesagt hast, ist sicher super, dass sie die Zwischenrunde können überspringen, nicht schon in die Saison starten, in die Rückrunde starten mit englischen Wochen und so. Und ja, das ist sicher sehr cool, ja.
Ja, und ich denke, wenn man so anschaut, was da allgemein für Gegner rum sind, dann muss sich da Lugano nicht verstecken. Also ich finde, gut, man hat natürlich Chelsea, wo natürlich der absolute Topshot ist in der Conference League, Fiorentina, wo natürlich auch stark ist, wo auch der FCB noch weiss, wie es ist, wenn man auf Fiorentina trifft in so einem Wettbewerb. Und dann noch vielleicht Vittoria Guimarães, wo sicher auch stark ist. Und ansonsten, also Legia Warschau, wo sich direkt qualifiziert, hat man ja geschlagen zum Beispiel. Und ansonsten, finde ich, muss sich Lugano da nicht gross verstecken. Und ich denke, die werden auch wissen, dass da etwas drin liegt, oder? Und je nachdem, wie dann die Auslosungen weitergehen, ja, sehe ich auch, dass Lugano da doch noch ein paar Runden könnte machen. Ist jetzt natürlich sehr, sehr weit vorausdenkt schon. Die werden auch Spiel für Spiel nehmen, wie es auch richtig ist. Aber ja, ich glaube, da dürfen wir Lugano schon ein bisschen etwas zutrauen.
Und St. Gallen auf der anderen Seite hat sicher, sage ich, nach längerer Zeit wieder mal eine coole Sache gesehen, internationale Spiele mit diesen Auswärtsmatch und die europäische Stimmung und so. Aber ich glaube, es ist für, also wenn man gesehen hat, was es für einen Impact, und das ist ja interpretiert jetzt von mir, aber ich sage schon, dass es einen Impact gehabt hat, auf den Liga-Alltag gehabt hat, mit den Verletzungen, mit den sehr schwankenden Leistungen, ist jetzt da wahrscheinlich auch nicht niemand irgendwie mega traurig, muss man jetzt da nicht am Anfang Januar schon antanzen in der Zwischenrunde oder 16. Finale. Und man hat ja gleich jetzt, wie du es gesagt hast, am Schluss gegen die Bundesliga ist nochmal einen Punkt geholt. Ich glaube, 5 insgesamt geholt. Man hat sich jetzt nicht irgendwie blamiert oder so. Also auch einigermaßen gute, runde Sache gesehen. Und von dem her, ich glaube, das kann man auch ja, zufrieden sein wahrscheinlich. Also nein, zufrieden sind nicht, man ist ausgeschieden, aber irgendwie so positiv zurückschauen, mit ein bisschen Abstand dann wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, man wird schon ein bisschen wehmütig zurückschauen. Also ich denke, mit 2 Punkten mehr, oder, wären wir in die Zwischenrunde gekommen. Und ich finde, das war schon möglich gewesen. Aber ja, es ist, wie du sagst, oder? Also Doppelbelastung hat man St. Gallen sicher mehr angemerkt. Ich denke, da merkt man halt auch, dass Lugano vielleicht doch noch mal ein bisschen breiteres Kader hat wie St. Gallen, oder? Aber ja, du, man nimmt, wie es kommt. Oder? Und ich denke, auf die Rückrunde kann man sich voll auf die Liga konzentrieren. Man hat ein paar internationale Spiele gehabt. Ich denke, es ist auch für die Erfahrung von dieser Mannschaft, wo auch einige Junge drin hat bei St. Gallen, sicher auch nicht schlecht. Aber ich denke, auch gerade in der Conference League ist das auch mit der Reise am noch ein bisschen schwieriger. Also das kennen wir nicht nur von St. Gallen, auch von Lugano und auch von den letzten paar Jahren von den Schweizer Vertretern. Dass gerade in der Conference League die Distanzen doch noch mal können weiter sein, noch mehr in den Osten gehen oder viele Teams hat aus Osteuropa zum Beispiel. Und das, denke ich, ist dann gleich noch mal einfach ein bisschen mehr Strapaz jedes Mal, wenn der Flug dann halt noch mal ein paar Stunden länger geht, als wenn es, sage ich, eher ein bisschen regionaler ist. Also jetzt so wie das letzte Spiel gegen Heidenheim für St. Gallen.
Ja, das stimmt natürlich schon, wenn du auf das Resultat, auf die Gegner schaust, dass am Schluss 2 Punkte gefehlt hätten, ja, ein bisschen wehmütig vielleicht schon, aber ja, gleichzeitig eben gegen Brügge und Fiorentina ist man relativ chancenlos gewesen, gegen Guimarães auch. Larne hat man geschlagen, dann das Bacca Topola, dort hat man halt nur einen Punkt geholt. Ich weiß nicht, ob es vom Goalverhältnis gelangt hat, wenn man dort daheim gewonnen hat. Heidenheim ist wahrscheinlich auch einer der stärkeren Gegner jetzt in der Conference League, aber ja, ich sehe es ein bisschen wie du, im Sinne von Zwehmütig, aber gleichzeitig auch wahrscheinlich ein bisschen froh, muss man sich jetzt hier nicht noch die Strapazen noch mal antun, dann vielleicht sogar noch einen starken Gegner bekommen, dann ist es einfach nichts gewesen. Ja, ich glaube mit dem kann man auch ein bisschen abschliessen. So jetzt.
Ja, ja, voll.
Ja, gut, eben wie gesagt, ich glaube, vorausschauen können wir im neuen Jahr. Jetzt Weihnachtszeit, Superliga hat Winterpause, das heisst, es läuft kein Fußball bei dir, oder was läuft so sonst?
Ja,
super, klar. Überleitung.
Nein, wir haben es, glaube ich, letztes Mal, oder ich zumindest, das sicher schon kurz reingeworfen. Aber Premier League zum Beispiel, die spielen durch. Da laufen jetzt gerade noch Match oder gehen gerade vorbei. Und dann spielen die am 26. Dezember am Boxing Day. Und das ist für mich eigentlich immer ein ziemliches Highlight. Sind dann auch immer mit ein paar Freunden zusammen in den Bergen und schauen dann ein paar von diesen Matches sicherlich auch das Jahr. Und ja, das finde ich ist einfach cool. So Reste essen, so ein bisschen Weihnachtsflair und dann läuft noch Premier League. Das ist ein ziemlich ideales Tag.
Ich finde das irgendwie auch gerade jetzt, so irgendwie, wenn wir eben ausnahmsweise, wir haben es gesagt, am Samstag aufnehmen, irgendwie so spannend, irgendwie, eben, es läuft jetzt gerade Premier League, noch bei Zeit von West Ham Brighton, sehe ich gerade, läuft. Es ist irgendwie anders und genauso ist es beim Boxing Day auch. Ich habe zwar noch am 26. jeweils zu oben auch noch Weihnachtsprogramm, aber durch den Tag schaue ich es auch immer und irgendwie, ja, es gehört einfach dazu. Es ist so Tradition, dass Weihnachten Fußball ist einfach Premier League, ja.
Voll. Ja, mega, mega. Und dann geht es ja bei denen dann noch weiter. Die haben dann das Wochenende drauf nochmal. Also die haben einfach eine englische Woche über Weihnachten. Das ist irgendwie auch, ich weiß nicht, es ist halt einfach so ein bisschen Teil von dieser Faszination Premier League für mich auch. Und ja, ist auch nice, dass halt etwas läuft, weil ja, alle haben Zeit, oder? Jetzt eine Weihnachtsferien, dann, ja klar, kannst Skirennen gibt es auch noch und so, kannst schauen, aber fußballmäßig wäre es ein bisschen trist ohne die Premier League.
Ja, völlig, völlig. Ich bin Ende Jahr, also zwischen 27. und 31. bin ich in London sogar. Wir gehen zwar nicht Fußball schauen, also nicht Premier League schauen, weil es einfach preislich unmöglich ist und ich glaube auch ein bisschen schlecht gelegen. Ich glaube, die meisten London-Teams spielen auswärts. Wir gehen Darts schauen. Eli Pelli. Aber ey, es ist trotzdem schon letztes Jahr, wo wir dort waren. Es ist einfach geil, wenn du eben durch die Weihnachtsstimmung und in jedem Pub läuft gleich zu jeder Zeit gefühlt Fußball. Faszination Premier League finde ich sehr schöne Begriff von dir. Das gehört auch dazu.
Apropos Faszination Premier League, wenn wir da noch ein bisschen über Premier League aktuell ein bisschen reden, weil ich finde, das ist, also wir haben es vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal kurz gemacht, so ein bisschen was mit Liverpool und Man City und so läuft und die meisten Trends haben sich jetzt wie so ein bisschen fortgesetzt. Also heute Nachmittag hat Villa daheim gegen Man City 2-1 gewonnen. Ich glaube, Man City, ich weiß gar nicht, von den letzten, ich müsste jetzt nachschauen, von den letzten 9 Matches irgendwie 7 verloren oder so etwas.
Hey, sehr gerne. Also ich meine, ich verfolge das natürlich im Moment, muss ich ehrlich sein, wieder ein bisschen intensiver als Chelsea-Fan. Hat man die letzten Jahre ein bisschen unterdurch müssen. Da haben wir können ein Match überspringen, wenn es sowieso nur darum gegangen ist, ob man 9. oder 8. ist nach dem Spieltag. Und aktuell läuft es sehr gut. Und ja, ich verfolge natürlich City immer mit einem Schmunzeln im Gesicht, wenn ich sehe, was da läuft. Jetzt haben sie schon wieder verloren. Ich kann es mir auch nicht so erklären, ehrlich gesagt. Ich meine, am Ausfall von einzelnen Spielen, Cassio, das haben wir glaube ich auch schon gesagt, nicht liegen, aber ja, also absolute Krise bei City. Also ich meine, sie haben, ich habe jetzt gerade Tabelle offen, sie haben 9 Punkte weniger wie Liverpool und 2 Spiele mehr. Also theoretisch 15 Verlustpunkte Rückstand. Wenn das, ja, ich glaube, das stimmt, ja.
Ja, und ich glaube, sie haben schon 2 Spiele mehr verloren jetzt in der Liga als die ganze letzte Saison. Und ich habe jetzt da gerade nochmal durchgescrollt. Die haben vor den letzten 12 Spielen, haben sie, glaube ich, 1 gewonnen gegen Nottingham Forest daheim. Dann 2 Unentschieden gegen Palace und gegen Feyenoord. Und den Rest haben sie alles verloren. Gegen und Tottenham
Feyenoord
verloren.
Feyenoord war auch eine gefühlte Niederlage. Nach 3-0 vorne und
3-0. Ja, voll. Ja, mega, mega. Also das sind Niederlagen gegen Bournemouth dabei, gegen Sporting, gegen Brighton, gegen Juventus, jetzt Aston Villa und dann halt auch so die sich besonders weh machen, auch gegen Manchester United, Stadtderby verloren. Gegen Liverpool hat man eigentlich keine Chance gehabt. Also es ist, ja, es ist krass. Ich glaube, also City hat das so noch nie gehabt, unter dem Pep Guardiola. Der Pep Guardiola hat es, glaube ich, allgemein noch nie gehabt. Also das ist eine komplett neue Situation. Und Und ich finde es mega spannend. Für mich zeigt es wirklich so, wie viel im Fußball einfach vom Kopf abhängt. Weil du siehst wirklich, also ich hab das geschaut heute, Villa gegen City, du siehst, wie das Team einfach die Selbstsicherheit, die Selbstverständlichkeit nicht mehr hat, was sonst gehabt hat. Und parallel dazu merken alle anderen Teams, ey, wir können jetzt plötzlich etwas holen gegen City, der Nimbus von der Unbesiegbarkeit ist weg, die spielen alle dann nochmal eine Schippe besser, also Villa hat brutal gespielt heute, und dann reicht es halt einfach nicht mehr. Wenn du selber die Überzeugung nicht mehr hast, die anderen den Funken mehr können bringen, dann ist auf diesem Niveau reicht das schon und du gewünschst einfach die Match alle nicht mehr.
Mhm. Und was ich einfach noch dazu beobachte, aber das hängt sicher auch mit dem zusammen, was du sagst, ist, dass sie sich einfach alle nicht verletzlich, aber so, man merkt so die Unsicherheit auch an den Reaktionen während und nach dem Spiel, in den Interviews, irgendwie auf dem Feld und so. Sie lassen sich alle mega leicht provozieren, sie zeigen Nerven, sie gehen ein auf Fangesang. Das haben wir ja beim Pep Guardiola auch schon kurz davor gehabt. Heute ist wieder der Grealish, der irgendwie gegen seinen Ex-Verein gespielt hat und hat müssen reagieren auf Fangesang, da man gezeigt hat, dass er schon 3 Premier League-Titel gewonnen hat und so, wo ja irgendwie, glaube ich, seit einem Jahr kein Goal gemacht hat. Also, es geht ihnen wirklich so, man kommt an sie an, oder? Das ist eben jetzt der Nimbus, was du gesagt hast, wirklich die Unbesiegbarkeit, die Unantastbarkeit, die gibt's einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass auch das nimmt man wahrscheinlich bei den anderen Vereinen erfreut zur Kenntnis.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist halt wie immer auch, wenn quasi der Champion fällt, dann sehen das ja die Neutralen und sehen das die anderen Competitors, glaube ich, immer mit einem Lächeln. Und es ist halt einfach spannend. Es gibt Raum plötzlich für die anderen Teams. In Liverpool zum Beispiel, wo man jetzt vor der Saison nicht unbedingt so stark auf dem Schirm gehabt mit dem Klopp, wo gegangen ist. Ein Chelsea, wo auf Platz 2 steht, wo man auch so ein bisschen gesagt hat, das Team ist so mega zusammengewürfelt, 100'000 Spieler, haben auch alle ein bisschen belächelt, da kannst du sicher auch ein Lied davon singen. Gleichzeitig Arsenal performt auch nicht so gut, wie man es eigentlich gedacht hat. Und dann plötzlich hast du Nottingham Forest auf Platz 3. Du hast Aston Villa auf dem 5. Und es zeigt mir einfach einmal mehr, wie stark die Premier League ist. Und eben wie eng es ist, wie gut auch die Teams sind, die du sonst so ein bisschen im Mittelfeld würdest sehen. Weil während City in so einer mega Krise ist, sind sie trotzdem immer noch 6. Weil sie halt einen Bombenstart hatten. Und Man United schwimmt immer noch auf dem 13. Platz um. Tottenham ist 11. Also es ist wahnsinnig eng. Dort alles. Und die Qualität ist einfach sehr, sehr hoch.
Jetzt muss man sagen, dass die Premier League bei uns zwei jetzt wahrscheinlich auch aus anderen Gründen sehr im Fokus liegt. Ich glaube, als Fußballfan, wie du es gesagt hast, ich glaube, gerade auch mit den Boxing Days und Weihnachtsmatches und englischen Wochen und alles, verfolgt man die Premier League automatisch ein bisschen. Bei mir ist es jetzt sicher auch noch ein bisschen mehr, weil Chelsea im Sinne von meinem Verein ist in der Premier League. Bei dir gibt es aber noch eine Komponente mehr, oder? Weißt du, was ich raus will?
Ja, ich glaube, es ist ziemlich klar, auf was du raus willst. Also die Komponente gibt es ja bei dir, oder?
Ja, weniger erfolgreich, sage ich.
Jo, Fantasy, ja?
Yes.
Yes.
Hey. Für die, was nicht wissen, vielleicht, dass ich dir das abnehmen kann, dass du es nicht selber musst vorlesen. Also da vielleicht musst du mir helfen, weil ich die genauen Zahlen nicht weiss. Aber der Linus ist, das sage ich jetzt einfach, ein absoluter Fantasy Premier League Fachmann. Was ist deine beste Platzierung gewesen? Und vielleicht noch bevor du es sagst, Fantasy Premier League, das ist für die, was nicht wissen, ein Spiel, wo du eigentlich die Team zusammenstellen musst aus den Spielern von der Premier League, von allen Vereinen, also zum Beispiel bei Haaland oder so. Du hast ein gewisses Budget zur Verfügung und wenn die Spieler performen im echten Leben, also wenn sie ein Goal schießen oder als Verteidiger vielleicht zu Null spielen, kriegen sie extra Punkte. Du hast gewisse Vorgaben, also sprich Budget und nicht so viele Spieler von einem Verein. Und das ist in England absolut fast schon Religion. Also wir sind Italien mit Fanta Calcio auch so ist, wo ich ja auch spiele. Also ich spiele beides, aber eben, sag ich jetzt, mit begrenztem Erfolg verglichen zu dir. Aber es ist absolute Religion. Das heisst, ich weiss gar nicht, wie viel das spielen, aber wir reden von, sicher von Millionen. Weißt du genau, wie viel es spielen?
Ja, also ich kann dir sagen, wie viel es jetzt dieses Jahr spielen. Das sind knapp unter 11 Millionen. Also ja, 10,99 Millionen Spieler weltweit. Also das ist schon eine ziemlich absurde Zahl. Ist natürlich die Frage, wie viele von denen sind mega aktiv. Oder du hast sicher welche dabei, die Anfang Saison mal das runtergeladen haben, das App oder online sich registriert haben, ein Team gemacht haben und seither nicht mehr viel gemacht haben. Aber ja, also das ist die Gesamtzahl von Spielern. Ja.
Also jetzt und, darfst du sagen, wie viel du geworden bist in deiner besten Saison?
Meine beste Saison ist jetzt doch schon ein bisschen zurück. Das war 22. Da bin ich 1708 geworden. Ich nehme an, dort sind es vielleicht noch ein bisschen weniger gewesen als die 10,9 Millionen, aber sicher auch so 10 Millionen rum. Um das vielleicht noch anders einordnen, das ist so Top 0,02% etwa.
Also eben, ich kann aus eigener Erfahrung, weil ich spiele das auch, aber letzte Saison ist für mich ein bisschen speziell gewesen, weil es noch gewisse grosse Wetten gegeben hat, also 1 gegen 1 wäre ich besser und ich kann da auf dem Leidens seine Kompetenz sehr oft zurückgegriffen bei Tipps und dieses Jahr sind wir leider in der gleichen Liga und leider spiele ich das ja nicht so intensiv wie letztes Jahr. Hängt auch damit zusammen zu etwas, wo wir nachher noch kurz darüber reden, wahrscheinlich, dass die Superliga jetzt auch so eine Fantasy ausgebracht hat. Aber auch wenn ihr Tipps braucht, immer erste Station solltest du sein. Jetzt habe ich gross mit Lorbeeren überhäuft. Wieso bist du so gut?
Hey, jetzt wollte ich eigentlich zuerst sagen, so, danke für das Shoutout, aber jetzt ist es vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich meine, am Schluss, am Ende muss man sagen, das Spiel ist immer noch sehr viel Glück. Und eben, also so eine Saison wie im 22 kann ich natürlich auch nicht jedes Jahr. Ich bin sonst meistens so um die Top 50'000. Das ist ja immer so mein Ziel. Top 100'000 will ich eigentlich immer schaffen, weil ich habe das Gefühl, bis an einen gewissen Punkt kannst du kommen, einfach mit gutem Spielen, sage ich. Und der Rest ist dann einfach ganz viel Glück. Also ob jetzt halt einer ein paar Mal den Pfosten trifft oder halt das Goal, da kannst ja du von außen nichts machen. Das passiert oder das passiert nicht. Ob ein Team eine Penalty bekommt oder nicht und der Spieler dann der Penalty macht oder nicht. Also und so weiter. Das sind so viele Faktoren. Aber das Coole ist eben, und das finde ich so geil an dem Spiel, dass du eben trotzdem so ein gewisses Maß an Einfluss hast, wie du performst. Einfach indem du schlaue oder wohl überlegte Entscheidungen triffst. Und was ich gern mache, ist so einen gesunden Mix finden aus Statistiken und sogenannten Eye-Test. Also wenn man halt sich die Spiele auch anschaut, dass man ein bisschen sieht, okay, wer ist gerade hart, wer ist in Form, wie sind auch die Positionen von den Spielern auf dem Feld. Und das paaren mit wirklich reinen Stats, also wer schießt wie oft, wer schießt von wo, das finde ich macht es aus. Und dann kommen dann noch so ein paar Überlegungen halt dazu, wo dann noch mal ein bisschen tiefer gehen, wo dann halt auch mit den Regeln vom Spiel zu tun haben. Also zum Beispiel ein Mittelfeldspieler kriegt mehr Punkte für ein Goal als ein Stürmer und hat häufig es dann auch einfacher, zum mehr sogenannte Bonuspunkte zu holen, wo es nach jedem Spiel 3 gibt, die verteilt werden, respektive 3, 2 und 1 so. Und ja, also da muss man halt dann auch ein bisschen überlegen, habe ich dann halt lieber einen Mittelfeldspieler als Captain zum Beispiel, der doppelte Punkte bekommt, der Captain, oder lieber einen Stürmer, weil eben, wie gesagt, wenn die Mittelfeldspieler ein Goal macht, dann hat er dann direkt ein paar Punkte mehr, als wenn es der Stürmer wäre. Und so die Detailsachen. Aber eben im Allgemeinen denke ich, einfach versuchen, konsistente Entscheidungen zu treffen, auch eher langfristige Entscheidungen zu treffen. Und ja, mit dem fahre ich nicht so schlecht.
Ja, was sind denn vielleicht jetzt gerade aktuell so deine, wenn wir jetzt ein bisschen weg vom Spiel gehen, aber immer noch ans Spiel denken, aber zu den Spielern und den Teams gehen, was sind so im Moment deine Geheimtipps oder von welchen Teams hast du am meisten im Moment Spieler? Oder was sind so No-Gos? Weiß nicht, so, um es noch verknüpfen mit der aktuellen Form von den Teams, von den Resultaten und so.
Ja, eine gute Frage. Also zum einen, ich glaube, ich werde sicher noch ein Video machen für Instagram in den nächsten paar Tagen, jetzt vor der doch intensiven Zeit, eben auch im Fantasy. Weil eben am 26. wird gespielt, dann schauen wir, dass wir da vorher noch ein bisschen Content aufbekommen mit noch ein paar Tipps. Dort würde ich sicher noch ein bisschen was dazu sagen, aber ich kann jetzt schon ein bisschen anteasern. Im Moment Chelsea für mich ganz, ganz essentiell, dass man dort auf jeden Fall, also den Cole Palmer muss man haben, der spielt auch diese Saison überragend, der läuft so viel bei Chelsea, er schießt Penalties, er ist gefühlt an allem beteiligt, was offensiv gefährlich ist. Also von dem her, das ist essentiell für mich und auch sonst. Also Chelsea hat jetzt, und das ist etwas, auf das ich auch immer sehr viel schaue, hat in den nächsten Matchen so viel eher einfache Gegner, auf dem Papier zumindest. Das heisst, man kann die Spieler holen und dann kann man sie wirklich auch heben über viele Wochen. Ein anderes Team, wo natürlich auch jetzt ein paar gute Match auf sie zugesehen kommt, ist Fulham. Jetzt nächste Woche gerade ein bisschen tricky, aber ab dann sieht es sehr gut aus. Also Fulham sicher auch ein Team, zum ein bisschen auf dem Schirm haben. Und ansonsten, ja, also mit Arsenal und Liverpool-Spieler kann man natürlich nichts falsch machen. Also Salah gehört auch in jedes Team, auch der ist top drauf. Also ist unter Fantasy-Spielern eh so ein kleiner Gott. So viele Goals und Assists jedes Jahr, also auf den ist immer Verlass.
Den wirst du vermissen, wahrscheinlich, nächstes Jahr, so wie es aktuell aussieht.
Ja, im Moment immer noch vertragslos, oder, ab Sommer. Und ich habe am Anfang von der Saison gedacht, okay, der Salah schaut ein bisschen, dass er da einfach nochmal einen schönen, dicken Vertrag bekommt und das am besten über ein paar Jahre. Und Liverpool ziert sich und jetzt langsam habe ich das Gefühl, ja, jetzt geht irgendwie so ein bisschen Zeit aus. Also ich bin schon ein bisschen gespannt, was da passiert. Ich kann mir es irgendwie noch nicht ganz vorstellen, dass er geht. Aber ich hätte eigentlich schon gedacht, dass sie die Vertragsgeschichte so vor der hektischen Weihnachtsphase eigentlich mal eintüten würde. Aber das ist bis jetzt nicht der Fall.
Vor allem, korrigiere mich, aber der Van Dijk und der Trent Alexander-Arnold auch nur bis zum Sommervertrag, oder?
Van Dijk auch? Scheiße.
Ich habe gemeint, die drei, ja. Aber vielleicht bin ich auch falsch. Aber ich meine, einmal wenn sie bis im... Also der Salah
sicher... Wer ist der Dritte? Sorry.
Trent Alexander-Arnold... Van Dijk und Salah, habe ich gemeint, alle drei nur bis im Sommer. Und ab 1. Januar dürfen dann ja auch offiziell andere Vereine, also offiziell, gell, ich weiß ja nicht, ob da hintendurch jetzt schon ein bisschen gewerkelt wird, aber ab 1. Januar dürften die Spieler auch offiziell kontaktiert werden von anderen Vereinen mit, ja, weiß nicht was für moralische Angebot, was ja heute in der heutigen Fußballzeit auch oft gibt. Stichwort im Moment in den letzten Jahren Saudi-Arabien. Und ja, ich glaube, da muss man schon ein bisschen vorwärts machen. Also nicht vielleicht. Ich glaube, die drei Spieler, wenn es stimmt, was ich gesagt habe,
ja, es stimmt,
sind jetzt schon ein bisschen... Stimmt? Hm? Ja. Okay.
Ja, ich habe es gerade schon nachgeschaut.
Ja, schon sehr wichtig für den... Also jetzt wirklich auch die letzten 5-6 Jahre für den Aufschwung, den Liverpool hat und auch für die aktuelle Saison. Ja, darum, ja, sicher spannend, was dort passiert. Und ich höre es natürlich auch sehr gerne, wie du über Chelsea redest. auch die, ja, machen eine Top-Saison. Aber vielleicht, um nochmal ein bisschen beim Fantasy bleiben, die grösste, wie sagt man, Regret? Also, was bereust du am meisten? Wer hast du nicht im Moment?
nein, können wir über etwas anderes reden. Das ist eben, das ist genau das Problem. Chelsea. Jetzt habe ich so lobend über Chelsea geredet, aber Chelsea macht mir gerade sehr weh, weil ich habe mich vor, ich weiß nicht, 5-6 Wochen oder so, bin ich vor der Entscheidung gestanden, entweder den Jackson zu holen oder den Alexander Isak von Newcastle United. Und ja, das war am Anfang gut gewesen. Jackson war besser gewesen, die ersten paar Runden. nachdem ich die Entscheidung getroffen habe. Jetzt in den letzten paar Match hat sich das komplett gedreht und jetzt heute hat der Isaac einen Hattrick montiert. Das heisst, wenn der Nicholas Jackson nicht morgen auch ein bisschen bomben kann, dann wird das wird das bitteres Wochenende für mich diesbezüglich. Ich habe sonst das Team eigentlich echt gut aufgestellt, aber der Isaac, der tut mir wirklich weh. Und zwar jetzt so seit 2-3 Wochen. Und habe so ein bisschen spekuliert, ob der Jackson soll wieder wechseln für Isaac. Aber ich habe mich jetzt da durchgegangelt durch die Zeit und die nächsten paar Matches sind nicht ganz so easy für Newcastle. Die haben jetzt Leicester und Ipswich hintereinander, also zwei taumelnde oder eher schwächere Mannschaften aus dem untersten Tabellendrittel, die auch sehr viel Goal bekommen. Und von dem her habe ich jetzt das Gefühl, die nächsten paar Wochen könnte es mit dem Jackson wieder ein bisschen aufwärts gehen. Aber mal schauen. Aber das ist sicher der grösste Regret, ja. Definitiv.
Vielleicht zum auch noch ein bisschen den Schwung machen zum italienischen Fantasy. Das sind ja zwei verschiedene Modus. Im Sinne von bei der Fantasy Premier League kann ja jeden Spieler haben. Also eben, wie du es gesagt hast, Cole Palmer oder Mohamed Salah oder in der letzten Saison Erling Haaland, die haben dann einfach alle. Beim italienischen Fantacalcio ist es so, dass jeder Spieler von der Liga nur in einem Team kann sein. Und das wird Anfang der Saison so verteilt in einer Auktionsmäßig. Also eben, wir sind 10 Teams, hinter diesen 10 Teams sind irgendwie 20, 25 Leute und dann hockt man Anfang der Saison zusammen. Das ist immer das Highlight eigentlich. 25 Männer in dem Fall hocken in einem Raum, alle mit dem Laptop vorne dran und dann werden alle Kader gefüllt. Es sind 25 Spieler pro Kader, sprich 250 Namen werden gesagt. Man startet mit einer Million quasi und bietet dann so lange höher, bis halt der Spieler dann bei einem Team landet. Und auf dem Sinn, wenn der sich dann das Kreuzband risst, dann ist deine Saison halt vorbei, die Topstürmer zum Beispiel. Und das gibt es ja in der Fantasy in England auch. Das heisst, ich glaube, Draft oder so. Hast du das auch schon mal gespielt?
Ja, genau. Es gibt den Draft-Modus, wo du auch quasi, wenn du einfach in deine Gruppe das einfach spielst, dann kannst du das auch so machen. Aber das läuft ein bisschen anders. Also du hast nicht eine Auktion, sondern du tust einfach quasi der Reihe nach einen Spieler aussuchen, oder? Und das heisst, ja, je nachdem, wie groß die Gruppe ist, geht es relativ lang, bis du wieder drankommst natürlich. Und dann musst du schon gut überlegen. Ich habe das noch nie in einer größeren Gruppe gespielt, sondern immer nur in kleineren. Und ja, da kriegst du dann eigentlich gleich ein relativ gutes Team zusammen. Was du dort nicht hast, sind Preise. Also du hast gar keine Preise, du kannst das komplett frei zusammenstellen. Aber ich finde so das System, wo du gerade beschrieben hast, finde ich, ja, das tut nochmal eine ganz andere Ebene eigentlich dazu tun. Also wo du halt wirklich miteinander quasi verhandelst, diskutierst. Also das denkt mir, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Fände ich glaube auch spannend. Ich habe das Fantacalcio noch nie gespielt in dem Sinn. Gibt es denn dort auch quasi so einen Modus, wo du gegen andere Teams, die nicht innerhalb von deiner Gruppe sind, spielst, oder ist es auf das limitiert? Weil beim Fantasy, Fantasy Premier League, ist halt wie cool, dass du beides parallel kannst machen. Also du kannst mit deinem Team zum einen in Gruppen spielen, aber zum anderen spielst du auch gegen alle anderen in der Overall Statistics, oder?
Ja, nein, das gibt es in Italien nicht, dass ich wüsste, weil ist halt auch damit verbunden, also beim Draft jetzt, im Premier League wird es das ja auch nicht geben, weil da kommt es halt mega auf die Grösse von der Gruppe drauf an. Ja, also, voll. Sprich, wenn du es zu zweit spielst oder so, hast du natürlich ein massives Kader und wenn du es zu zehn spielst, hast du halt ein schlechtes, darum ist die Vergleichbarkeit wie nicht gegeben. Aber es gibt gleich ein paar verschiedene Modus, jetzt gerade im Italienischen, dass du zum Beispiel wie auf die Gesamtpunktzahl schaust. Also wenn dein Team halt irgendwie, sag ich jetzt einfach 90 Punkte macht, dann kriegst du auch in der Tabelle 90 Punkte. Und dann tut ein schlechter Spieltag halt mega weh und ein guter Spieltag ist brutal. Oder wie es wir jetzt aktuell spielen, ist so, dass du wie Direktbegegnungen hast. Also du spielst dann gegen einen, also von diesen 10, gegen ein anderes Team. Und wenn du 90 Punkte hast und er hat 60, dann gewinnst du halt irgendwie 7-0, aber in der Tabelle kriegst du trotzdem nur 3 Punkte. Weißt du, was ich meine? Also es ist so, und dann ist es auch egal, was die anderen 8 Teams machen, dann tut er nicht weh, wenn irgendwie der Lautaro Martinez einen Hattrick macht, wenn er nicht im Team ist, wo du gegen sie spielst. Aber es gibt schon ein bisschen verschiedene Modus, aber ich glaube, der gängigste ist also nein, sicher so, dass du nur in deiner Gruppe spielst. Und es macht so, wie wir es jetzt spielen, macht es ein bisschen entspannter, weil die Saison vorne hast du halt wirklich jeden Match müssen schauen und hoffen, dass die Spieler nicht etwas machen. Und die Saison schaue ich eigentlich nur die Match, wo unsere Spieler spielen oder halt die, wo wir gerade gegen sie spielen. Und dann spielt er. Aber okay. es ist sehr, sehr time-zeit-konsumierend.
Ja, das nehme ich an. Aber wie ist es denn, wenn... Also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen glücksabhängig, wie der Spieltag dann generiert wird. Oder der Spielplan, meine ich, generiert wird. Nicht, weil, eben, nehmen wir das Beispiel jetzt Lautaro Martinez. Agne, du spielst gegen das Team im Fanta Culture, das der Lautaro hat. Und an dem Spieltag, wo du gegen sie spielst, hat der Lautaro einen mega easy Gegner. Dann ist ja das mega der Nachteil für dich. Und jemand, der gegen das Team vielleicht an einem anderen Spieltag spielt, dann hat er, keine Ahnung, eher einen schwierigen Gegner. Also das hat ja dann schon noch einen rechten Einfluss, oder?
Das ist absolut so. Liegt sich über die Saison halt schon hoffentlich aus. Und wieso wir das jetzt so spielen, ist halt wirklich, dass wenn du einmal ein Spiel da hast, wo halt überragend ist, dass der halt dann gleich nur 3 Punkte gibt. Also wie ein 8 eigentlich. Also ein 8-0 gibt 3 Punkte und ein 1-0 gibt auch 3 Punkte. Aber jetzt Spieltag generiert die Gegend ist sicher ein guter Glücksfaktor in dem Ganzen.
Okay, aber wie du sagst, wahrscheinlich gleicht es sich dann über die Tour dann irgendwo durch aus. Und du nimmst wahrscheinlich trotzdem eher ein bisschen den Zufallsfaktor raus, wenn du sagst, eben nur weil einer halt mega überragend gerade mal performt, profitierst du nicht ganz so viel. Und umgekehrt, wenn jemand einen richtigen, eher schlechten Tag einzieht, dann ja, ist es auch nicht ganz so tragisch in diesem Modus. Also von dem her, das ist eigentlich schon interessant. Das ist cool, wie verschieden die Systeme können sein können. Und ich meine, in der Schweiz ist es ja nochmal verschieden. Und da musst du mich auch ein bisschen abholen. Ich hoffe, du kommst auf die Rückrunde dann dazu, dass ich das mal ein bisschen mal kann mitspielen und da auf deine Spuren wandeln. Weil das dort läuft so richtig gut bei dir.
Ja, also eben, wir haben es vorhin gesagt und ich glaube auch in der Folge zuvor, 20 Minuten hat auf diese Saison eben so eine Fantasy Super League rausgebracht. Ich glaube, es hat noch, ja, kann man so sagen, es hat gewisse Kinderkrankheiten im System, die glaube ich, auch verständlich sind. Also es ist jetzt nicht so das userfreundlichste Look and Feel in diesem System, sage ich. Und ja, gewisse Einschränkungen und so machen auch nicht so Sinn, jetzt verglichen mit der Premier League, weil das System lehnt sich eigentlich ziemlich an die Premier League an. Also es ist auch, du stellst die Team zusammen, hast Budget-Einschränkungen, du hast Team-Einschränkungen, also darfst du nur 3 Spieler von einem Team haben. Aber du kannst zum Beispiel nur 2 Transfers machen pro Spieltag. Und nicht mehr. Also du kannst auch nicht mit Minuspunkten mehr Transfers machen. Sprich, du bist recht, also wenn du dein Team am Anfang schlecht zusammengestellt hast, dann leidest du lang drunter. Und ja, also bei mir läuft es gut. Ich glaube, ich bin 38. oder 30. von allen. Aber ich weiss halt auch nicht, wie viel genau mitmachen und wie viel ernsthaft mitmachen. Aber ja, da will ich schon noch ein, zwei Sprünge führen machen.
Ja, da hilft es natürlich auch, dass du jede Woche so viel Super League konsumierst, nicht mehr. Oder wie siehst du das? Hast du das Gefühl, das ist ein Vorteil für dich?
Ja, also ich gehe davon aus. Ich glaube, jetzt verglichen mit den vergangenen Jahren, klar, die Super League habe ich immer verfolgt, aber das ist das Jahr mit diesem Podcast sicher noch mal intensiver. Und ja, dass jetzt, keine Ahnung, Shaqiri oder Renato Steffen oder und so, dass die gut sind oder dass jetzt irgendwie weiss ich auch nicht, der Klitsche von Luzern in Topform ist, das bekommt man wahrscheinlich schnell mal mit, aber wer jetzt bei Lausanne die Penaltys schießt, dass das ein Verteidiger ist oder dass der Dominik Schmid vom FCB als Verteidiger gelistet ist und eigentlich ja mittlerweile spielen sie in einer Viererkette, aber vorher eigentlich Wingback spielt und viel Offensivdrang hat, vielleicht so gewisse Sachen, vielleicht jetzt beim Schmied nicht unbedingt, aber so sind dann eher Sachen, die du vielleicht nicht so mitbekommst. Und dementsprechend habe ich schon das Gefühl, es hilft durchaus. Dass es da wirklich zufällig enger verfolgt.
Aber das tönt wirklich so ein bisschen, dass man auf die ein bisschen ähnlichen Punkte muss schauen muss. Also eben bei der Verteidigung, weil es sind die, die eben vielleicht sogar Penalty schießen oder wo Offensivdrang haben. Das ist eigentlich genau das Gleiche beim Premier League Fantasy. Und um dort den Vergleich noch schnell zu ziehen, du sagst, bei dem in der Schweiz hat es noch ein bisschen Kinderkrankheiten, oder? Das in der Premier League gibt es, glaube ich, seit 2002, wenn es mir recht ist. Also das ist natürlich schon ein bisschen eine andere Hausnummer. Und ja, ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen weiterentwickelt in der Schweiz, weil ich glaube, zum den Bogen vielleicht noch schlagen, ich glaube, das hat auch wirklich so eine mega gute symbiotische Beziehung mit der Liga selber, so ein Spiel, weil du schaffst wie mit Interesse an der Liga, schaffst Interesse am Spiel, aber mit Interesse am Spiel schaffst du auch umgekehrt Interesse an der Liga. Also ich meine, ich sehe es jetzt an mir, ich sehe es im Freundeskreis, wer das Premier League Fantasy spielt, der schaut mehr Premier League und schwätzt auch mehr über das Spiel und dann automatisch aber auch über die Liga. Und ich glaube, das wird für die Super League in der Schweiz ja auch einen ähnlichen Effekt können haben. Natürlich hast du nicht die Reichweite und so weiter, aber in einem kleineren Rahmen, denke ich, könnte man das trotzdem sehen. Wie siehst du das? Du spielst schon, du tauschst dich sicher mit Leuten aus, die es auch spielen. Siehst du einen ähnlichen Effekt?
Ich sehe das mega. Also ich habe wirklich ehrlich, ich habe letztes Jahr mit einem Kollegen mal darüber geredet, wieso es, also auch einer, der sehr intensiv Fantasy in England spielt, ob das in der Schweiz würde laufen. Und er hat sich, glaube ich, wirklich überlegt, das auch selber zu bauen. Und ich habe ihm gesagt, ich weiß noch wirklich, und mittlerweile muss ich das zurücknehmen, ich habe ihm so gesagt, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz läuft, weil es halt gleich eine kleinere Liga ist und die, die sich für die Super League interessieren, die haben einen Verein, oder, wo sie Fans sind. Und dann wenn sie, habe ich damals gesagt, dann wenn sie nicht irgendwie von anderen, vielleicht sogar verfeindeten, sage ich in Anführungszeichen, Verein, irgendwelche Spieler haben und sich dann am Schluss noch freuen, wenn die etwas machen, habe ich wirklich damals gesagt. Und jetzt ist es rausgekommen und ich habe auch Spieler drin, wo ich jetzt persönlich nicht so Fan bin und verwünsche mich dann ab und zu dabei, dass ich dann halt mich gleich freue, wenn die etwas machen. Also so der Gamification-Effekt und ja, die Wechselwirkung, ich sehe die mega. Ich finde es wirklich eine gute Sache, wo für die Liga sicher mehr Aufmerksamkeit kann generieren kann. Und wenn es dann noch ein bisschen besser aufgebaut ist, natürlich noch mehr. Aber ich glaube, das haben ist jetzt vielleicht nicht nur eine Fantasy-Eigenschaft, also ich kann jetzt vielleicht auch gerade ein Beispiel bringen mit so Tippspielen, oder? Also EM- oder WM-Tippspiel, was ja immer gibt im Geschäft und im Privaten und so. Und ich weiß noch, ich bin im Sommer an der EM gesehen, Schweiz gegen Ungarn im Stadion und ich habe 2-1 für die Schweiz tippt. Und dann läuft der Breel am Schluss, Breel Embolo, in der Nachspielzeit macht das 3-1 und ich weiß einfach noch, und ich hasse es, aber es ist einfach so gewesen. In dem Moment ist so, es ist zwar so Freude gewesen, aber ich weiß einfach noch, im Hinterkopf ist so gewesen, weißt du, der Zahner ist weg und so. Und ja, genau so ist es auch ein bisschen im Fantasy, oder? Also, ja, wenn man so über das drüber kann stehen, dass man auch spielen muss haben, weil sie in Form sind, wo man vielleicht jetzt privat als Fan nicht so gern hat, dann ist es eine super Sache. Und ich finde es mega cool, dass das jetzt gibt.
Nee, mega. Und ich meine, du kannst auch anders Erfolg haben. Also ich habe gerade letzte, ich weiß nicht mehr, wo das gesehen ist, ob in irgendeinem Forum oder YouTube oder wo auch immer, aber ein Account, wo auch Fantasy Premier League spielt, wo ein Team hat, wo nur Spieler holt von Teams mit roten Liebli.
Okay,
und, yeah. Und mega gut, also irgendwie so Top 10'000 im Moment oder irgend sowas. Gehört ja, sicher okay, ein Portion Glück dazu.
Ja, wenn du jetzt blau genommen hast oder so, also Liverpool, Arsenal, Nottingham, es sind ein paar rote Liebe, die gut performen im Moment. Aber ja, das ist funny.
Aber eben, der ist zum Beispiel ein Palmer nicht oder so. Aber grundsätzlich, ja. Ich denke, es ist wie du sagst, oder da muss man das ein bisschen weglegen. Der Stolz, quasi nur seine Spieler, nur sein Team. das ist ja dann ein bisschen, ja, geht ja dann um ein bisschen was anderes. Und ich glaube auch trotzdem, dass gerade auch in der Super League, dass es auch viele Leute gibt, die das einfach auch gerne verfolgen. Und jetzt vielleicht nicht nur quasi aus Fansicht, sondern das auch ein bisschen, ja, breiter sehen können. Und ich glaube, für all die und auch für all die, die den Stolz vielleicht ein bisschen weglegen können, ist das eine coole Geschichte. Also von dem her, ich bin mega gespannt, wie das weitergeht. Und eben hofft oder schaue, dass ich da in der Rückrunde auch einsteigen kann. Mit natürlich sehr limitierten Erfolgsaussichten, aber mehr als Vorbereitung dann für die Saison drauf, dass ich dort auch mal ein bisschen mitmischen
kann. Ja, ich finde der eine Punkt, also bin ich natürlich gespannt auf die Performance in der Rückrunde. Aber was du noch vorhin gesagt hast, dass mit dem Leute, die die Super League, die jetzt keinen Verein haben, aber das trotzdem verfolgen. Ich glaube, eben genau so eine Fantasy ist eine Möglichkeit, um mehr so Leute haben am Schluss. Und das bringt dann der Liga etwas, oder? Also wenn jetzt jemand sich nicht für ein Team mega interessiert, sondern ein bisschen beiläufig, vielleicht mal das Sportpanorama schaut, keine Ahnung, wenn der über den Gamification-Effekt von dem Fantasy kann, irgendwie angelockt werden und dann vielleicht noch mehr Super League, noch intensiver schaut. Ich glaube, genau das ist so ein bisschen die Hoffnung von so einem Spiel und ich sage, das funktioniert. Ob es jetzt im gleichen Umfang funktioniert wie in einer Premier League, wahrscheinlich nicht. Logisch, ich meine, Premier League, die ist international und ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand außerhalb der Schweiz da gross beim Fantasy Super League mit will machen. Aber ja, ich merke es bei mir selber. Ich merke über den Stolz, sage ich dass ich auch Spieler nehme, wo ich jetzt privat nicht so sympathisch oder der Verein nicht so sympathisch finde. Und ja, also wir haben sie gecatcht, ja.
Ach krass, du hast gewisse Vereine, die du nicht so sympathisch findest.
Ja, ein, zwei Vereine gibt es schon, die ich nicht so gerne habe. Aber hey, mein Team ist wirklich sehr breit und wie sagt man, also kein Klumpenrisiko.
Schau jetzt hier. Also, bist du an der HSG gesehen oder so? Hast du diversifiziert? Du hast das Portfolio diversifizieren.
Das Wort habe ich gesucht, ja. Diversifiziert. Aber ja, es gibt halt, ich meine, keine Ahnung, das Mittelfeld, das läuft, funktioniert sehr gut mit dem Alvin Sanchez, mit dem Renato Steffen, mit dem Jerdan Shaqiri, die habe ich natürlich in meinem Team. Mein Sorgenkind ist ein bisschen der Sturm. Ich glaube, es gibt im Moment so nicht so den Stürmer in der Super League, wo jedes Spiel einfach töpft. Also dort tue ich sehr viel wechseln. Im Moment habe ich den Cedric Itten, den Klitsche von Luzern, und der Kevin Carlos, der seit ein paar Wochen gar nicht mehr macht. Also dort rotiere ich immer. Also eigentlich Verteidigung und Mittelfeld sind recht gesetzt. Aber im Sturm ist ein bisschen Sorgenkind im Moment. Mal schauen, wie das anfangs nächste Saison aussieht.
Bei einem Spieler wie beim Kevin Carlos kommt noch ein anderes Begriff, wie eben das Diversifizieren für mich immer noch für. Und zwar der Begriff von Sunk Cost. Wenn du einen Spieler holst und du willst den irgendwie behalten, weil du hast das Gefühl, ja, aber jetzt muss er doch ein Goal machen. Jetzt hat er 3 Wochen Geist gebracht, im nächsten muss er ja jetzt, weil er ist ja eigentlich gut und ich habe ihn aus einem Grund geholt. Und dann halte ich während dem fest, das geht im Moment in England ganz viel nicht mit dem Haaland so, wo ganz viele jetzt halt noch nie verkauft haben, weil sie gefunden haben, nein, es ist Haaland, nein, es ist City, der kommt schon wieder und er trifft und trifft einfach nicht. Also von dem her, nicht um die Situation gleichstellen, aber einfach so, das finde ich noch so ein anderer Term, der da auch noch irgendwie gut passt, so aus dieser ganzen Wirtschaftssphäre, wo man so anwenden kann. Aber ich habe das Gefühl, in dem Fall hast du alle Topshots von der Super League irgendwie da drin. Also das Geld scheint irgendwie nicht so knapp zu sein, oder sie?
Ja, das ist schon manchmal ein bisschen so. Ich glaube, das ist auch vielleicht noch ein bisschen so eine Kinderkrankheit, dass gewisse Spieler halt einfach sehr eher billig sind und du dir eigentlich mit dem Budget schon ein recht gutes Team kannst zusammenstellen. Da habe ich eigentlich schon das Gefühl, dass England das noch schwieriger macht. Das ist schon so. Aber ja, das hast halt bei gewissen Spielern hast du das Anfangssaison halt auch noch nicht gewusst, oder? Ich meine, Alvin Sanchez ist logischerweise recht billig. Da ist, glaube ich, der absolute Top-Performer im Mittelfeld. Und ja, manchmal, die Preise sind schon noch manchmal ein bisschen random, das ist schon so. Aber vielleicht zum diesen Punkt nochmal aufnehmen, ganz kurz, weil den finde ich spannend mit dem Sturm, verglichen mit der Premier League. Aber es hängt vielleicht, eben, vielleicht auch mit den Preisen zusammen, die du gesagt hast. Aber in der Premier League gibt es ja den Haaland, der 15 Millionen oder so kostet, von 100. Und wenn du den verkaufst, kannst du dir halt sofort Saka oder Salah oder Palmer zusätzlich noch leisten. In der Super League habe ich ja eben im Mittelfeld eigentlich schon die Besten, im Moment zumindest. Und im Sturm gibt es halt wieso nicht die Alternative. Also ich weiss, dass der Kevin Carlos, ich habe es mir jetzt auch vorgenommen, dann auf den ersten Spieltag, dass ich da im Moment eher verkaufen sollte, aber es gibt wie nicht so den Folgetransfer, den ich mir dann damit ermöglichen kann. Oder der Stürmer, der sich jetzt mega anbietet, weil er die letzten Spiele immer getöpft hat. Das macht es noch ein bisschen schwierig. Aber das hängt vielleicht eben auch mit den Preisen zusammen. Also wenn ich mir jetzt durch einen Verkauf von Kevin Carlos könnte Renato Steffen leisten, dann hätte ich es wahrscheinlich schon lange gemacht, aber ich habe den halt schon. Mhm. Ja.
Kutesa hast du auch schon, ist der als Mittelfeldspieler gelistet?
Da habe ich natürlich vergessen, genau. Ja, da ist auch im Mittelfeld, ja.
Okay,
also
ja gut, ja.
Kutesa, Steffen, Sanchez, Shaqiri.
Ja gut, ja, also du kannst nicht mehr viel mehr ergänzen wahrscheinlich. Aber eben, ich meine, das Pricing von den Spielern, das ist auch immer sehr, sehr heiß diskutiert dann im Sommer, wenn das jeweils bekannt gegeben wird bei der Premier League, wo sie die da einordnen und so. Also das ist schon auch sehr, sehr heikel. Und mir geht es im Moment ähnlich mit Cunha von Wolves, wo ich eigentlich auf den nächsten Spieltag möchte verkaufen, aber ich habe gar keine Alternative, wo jetzt raussteht für mich zum Holen. Also den Isak möchte ich natürlich, aber für den müsste ich zum Beispiel einen Trent oder so verkaufen aus der Abwehr. Also es wären dann direkt zwei Transfers, die ich müsste einplanen. Und anstatt dem Cunha hat es sonst mäßig viele Alternativen, weil die Stürmer nicht so wirklich performen oder nicht auf ihre Minuten kommen im Moment. Also das sind so ein bisschen die ähnlichen Probleme. Also da sieht man schon die Parallelen.
Gut, ja. Dann bleiben wir mal gespannt. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg über die intensive Festtagszeit mit deinen Premier League-Tätigkeiten. Ich habe jetzt ein bisschen Winterpause im Sinne von Premier League, mache ich das ja ein bisschen reduzierter.
By the way, du machst schon Gabriel, lange Pause, habe ich das Gefühl.
ja, das ist so. Gabriel Magalhães hat gerade den Assist gemacht für Arsenal. Den hast du, glaube ich, auch, oder?
Yes, very good.
Kleine Freude können machen.
Sehr geil, wer hat
es gemacht? Jesus.
Okay, der hat schon Hattrick gemacht unter der Woche. Oh shit, bevor wir aufhören, ein Spiel muss ich noch schnell vorholen. Ich sehe, wir sind schon wieder bei über einer Stunde und also ich könnte jetzt über Fantasy noch lange reden und Premier League, aber ein Spiel, Tottenham gegen United, Carabao Cup die Woche. Ey, was dort abgegangen ist. Also für alle, die es nicht gesehen haben, schaut euch die Highlights an, so etwas habe ich selten gesehen. Du hast auch geschaut, gell?
Habe ich auch teilweise geschaut und ich bin froh, also beide Vereine jetzt Ding ist auch nicht mega, es ist mir eigentlich relativ egal, wer dort gewonnen hat. Mich bin ein bisschen froh für den Fraser Forster, den Goalie von Tottenham, dass sie am Schluss gleich gewonnen hat, weil das hat mir sehr leid, weil der hat zwei riesen Böcke geschossen.
Oh, also der ist so schon verrissen worden natürlich und schon in der Woche vorher, muss man auch sagen, schon angezählt worden, weil es ist der Ersatz-Goalie von Tottenham. Und der Vicario, der sonst spielt, der ist sehr stark mit dem Fuß. Und der Foster nicht so. Und das hat man jetzt wirklich gesehen. Also zweimal eigentlich, eben zuerst ein Pass, der hinten raus schief geht. Und dann beim zweiten Mal wartet er so lange, bis eigentlich der Amat einfach den Ball ins Goal grätscht von seinem Fuß. Also, ja, ein bisschen crazy gesehen. Auch allgemein, wie der Match verlaufen ist. Am Schluss noch direkt das Eckball-Goal, wo man auch noch müsste eigentlich auf Foul vielleicht eher entscheiden, meiner Meinung nach. Aber es gibt kein VAR in diesem Cup. Also es ist eben jetzt komisch, der Carabao Cup. Aber auf jeden Fall ein intensives Spiel gesehen. Ja.
Ob jetzt das beim Eckball ein Foul ist oder nicht, ich glaube, die Diskussion, Dilemma.
Ja. Habe ich nicht aufmachen an dieser Stelle.
Aber ja, das hängt natürlich auch mit dem England zusammen, dass die halt noch einen zweiten Cup-Wettbewerb haben, der dann halt auch Zeit beansprucht und darum spielen sie jetzt halt einfach durch. Aber ja, ich glaube, das wirklich so eine Faszination Premier League habe ich recht gut zusammengefasst gefunden. Aber ja, Spiel sicher ansehenswürdig für die, die es noch nicht gemacht haben. Aber sonst würde ich sagen, machen wir fertig, oder? Eben 1:10 fast. Ich weiss, du speziell, aber ich auch gerne. Wir könnten noch ewig über Fantasy weiterreden, aber ich glaube, mit dem machen wir Schluss, oder?
Ja, ich würde sagen, machen wir da mal den Deckel drauf. Und ich glaube, wir machen noch ein bisschen Fantasy-Content in Zukunft. Wahrscheinlich eher ein bisschen mehr auf Instagram. Aber ja, da werden wir sicher noch ein bisschen was liefern können. Und ich glaube, mit dem können wir uns doch jetzt in die Weihnachten verabschieden.
Sehr gut. Ja, du hast es erwähnt, eben auf Instagram auch über die Festtage und den Jahreswechsel werden wir sicher noch den einen oder anderen Content liefern. Also wenn ihr dort auch Interesse habt, folgt uns doch Game Changer Talk Bodenstrich. Und eben, wie wir es auch immer sagen, auf Spotify und auf allen anderen Kanälen gerne ein Like oder eine Bewertung dort lassen. Für Feedbacks und so gerne auch schreiben auf Instagram oder so, was man für Themen könnte besprechen jetzt in dieser zumindest schweizbezogenen fußballlosen Zeit. Und sonst, ja, würde ich sagen, eben, wir haben es gesagt, wir sind am nächsten Montag sind wir in der Winterpause. Also keine Folge am 30. aber dann am 6. und am 13. Januar und ab dann sowieso wieder jeden Montag wie gewohnt. Auch wieder mit ein bisschen mehr Super League-Bezug. Das ist jetzt eine speziellere Folge heute, wenn es dann richtig Rückrunde geht. Und ich glaube, mir bleibt nicht mehr zu sagen als dir Messi sagen, Linus. Es hat Spass gemacht heute. Und euch allen frohe, besinnliche Festtage, guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns im nächsten Jahr dann wieder.
Ein wunderschönes Schlusswort, Till, von dir. Auch dir danke. Hast auch eine coole Folge gefunden, wenn du gesagt hast, ist ein bisschen speziell auf jeden Fall. Aber hat sehr viel Spass gemacht und kann mich deinen Wünschen noch anschließen. Wirklich allen eine ganz schöne Zeit mit Familie und Freunden. Geniessen es und haben dann auch einen guten Start ins neue Jahr.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Info oder Kontaktaufnahmen betreffend Sponsoring info@crit.online.